Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ey, was ist das für ein überragender Vorschlag, bitte? Den sportlichen Erfolg in Relation zum eingesetzten Geld zu setzen.
Es wundert mich, dass das nicht diskutiert wird, wirklich. Nee, das ist so eine gute Idee.
Ich verstehe es auch nicht. Also, ich meine, klar, der Finanzvorstand vom SC Freiburg schlägt es vor, weil der SC Freiburg eben am effizientesten arbeitet. Moin moin und herzlich willkommen zur 9. Folge von Die Zukunft des Fußballs mit Arnd-Philipp Ohms und mir, Dennis Heimann.
Hallo.
Ja, Philipp, was meinst du? Müssen wir, bevor wir ins Thema einsteigen, erstmal über Deutschland gegen Spanien sprechen?
Ja, ich fürchte, da müssen wir einen kurzen Halt einlegen. Und so ein Podcast, Dennis, ist ja auch irgendwie immer so ein bisschen wie eine Zeitkapsel, weil das kann man sich ja im Internet Ewigkeiten anhören, das kann man auch in 20 Jahren noch anhören. Und ich sag dir, egal wann ihr das hier hört, wir haben gerade die höchste Pflichtspielniederlage der deutschen Nationalmannschaft erlebt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, egal wann ihr das hier hört, in der Zwischenzeit eine deutsche Nationalelf nochmal höher verloren hat.
Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber wir haben, glaube ich, einen ganz guten Riecher bewiesen mit unserer Nations League-Folge, die wir ein paar Tage vorher rausgebracht haben.
Ja, witzigerweise ist direkt im Kontext oder im Umfeld unserer Veröffentlichung ganz, ganz viel auf die Nations League geschimpft worden und auch ganz, ganz viel. Es gab ja diese Horst-Lichter-Einschaltquoten-Diskussionen und so, wo ich dann auch dachte, so, ja, das absolut genau das haben wir gesagt.
Ja, genau. Die hat ganz schön ihr Fett wegbekommen dann im Anschluss. Vielleicht haben ja einige auch unseren Podcast gehört und sich daraufhin dann die Meinung gebildet. Naja, das ist wahrscheinlich Wunschdenken. Aber naja, vielleicht ja doch. Und ja, auf jeden Fall die 6-0-Niederlage in der Nations League. Puh, krass, ey. Hast du das Spiel gesehen?
Ich habe das Spiel gesehen, ja. Ich habe das Spiel in der zweiten Halbzeit gesehen. Also ich habe das zur Halbzeit das Ergebnis auf meinem Handy gesehen und gedacht, oh, warte mal, das sollte ich mir doch mal anschauen.
Ja, ich habe es mir tatsächlich nicht angeschaut und offensichtlich alles richtig gemacht damit.
Es war, also man muss schon wirklich sagen, es war ein sehr unterhaltsames Spiel, aber halt nur für eine Seite. Also ich habe wirklich schon schlechtere Fußballspiele gesehen, das konnte man gut gucken. Aber für mich ist der Weg auch nicht so weit, weil ich mag ja generell Spieler in roten Trikots.
Ja, Bayern-Fan. Ja. Naja, also die Spanier waren gut, meinst du?
Spanien, das war ein Testspiel. Also wirklich, Spanien hat das überragend, super Kombinationsfußball, schneller One-Touch-Fußball, absolut traumhaft gespielt, schnelles Umschaltspiel. Fantastisch, wirklich. So wünscht man sich das.
Ja, so wünscht man sich das, nur im besten Fall von beiden Mannschaften. Ja.
Ja, klar, also man wünscht sich natürlich nicht, dass eine deutsche Nationalmannschaft 0-6 verliert. Wirklich, also ganz, ganz klarer Fall. Ich muss auch sagen, also vielleicht noch ganz kurz dazu, direkt nach dem Spiel haben sich dann auch ein paar Spieler dann den Medien Fragen gestellt und so, fand ich erstmal super mutig, sich da überhaupt dann noch vor die Kamera zu stellen. Doch alle irgendwie sehr sachlich und sehr, man merkt allen an, dass es sie richtig nervt, aber trotzdem hat man sich irgendwie die Zeit genommen und das versucht sachlich zu beantworten, auch kritische Nachfragen dann nochmal. Also da ist irgendwie jeder über sich hinausgewachsen. Außer Jogi Löw, der zwar auch die ganzen Fragen ganz geduldig gemacht hat und so, aber in jeder Antwort, schaut euch das Interview nochmal an. Also das Interview von Löw, in der ARD war es, glaube ich, nach dem Spiel Deutschland gegen Spanien. In jeder Antwort ist halt seine Erklärung irgendwie. Ja, wir haben irgendwie die Kontrolle verloren. Irgendwie müssen wir jetzt hier zurückschlagen. Irgendwo sind wir. Also da hat er zum ersten Mal auf mich wirklich richtig planlos gewirkt. Das ist vielleicht nach so einer Niederlage auch ganz normal. Aber das war ein, also vielleicht war es auch einfach so ein seltsamer Moment, wo man irgendwie mal so hinter die Fassade blickt, wie jemand, der sonst super souverän ist, da einfach seine Souveränität verliert.
Ja, der wird sich auch nicht erklärt haben können. Klar, höchste Pflichtspielniederlage ever. Da fehlen einem dann auch die Worte.
Ja, absolut. So. Absolut. Ja, historisches Debakel, muss man wirklich so sagen.
Aber schieben wir das hier mal beiseite. Wir haben nämlich eine ganze Menge zu besprechen heute, glaube ich. Also ich habe auf jeden Fall wieder den Tisch hier voll liegen mit Notizen. Worüber sprechen wir denn heute?
Heute sprechen wir über ein Thema, das in den nächsten Wochen nochmal aufkommen wird, und zwar über die TV-Vermarktung. Es geht um die Erlöse, die die Fußball-Bundesliga erzielt. Und dazu muss man erstmal wissen, dass die erste und die zweite Fußball-Bundesliga in Deutschland gemeinsam von der DFL vermarktet werden. Das heißt also, dass die TV-Übertragungsrechte, also quasi, dass das nachher im Fernsehen läuft, von der DFL an die TV-Stationen, zum Beispiel an Sky oder auch an die ARD für die Sportschau und so, zentral vermarktet werden. Das macht nicht jeder Verein für sich, sondern in Deutschland macht das eben die DFL. Und die DFL vergibt diese Rechte national immer für 4 Jahre und hat sie jetzt gerade wieder vergeben ab nächster Saison, also ab der Saison 21-22. Und jetzt, nachdem dieses Geld eingenommen ist, da sind 4,4 Milliarden Euro eingenommen worden, also 1,1 Milliarden pro Saison rechnerisch, ist in der Liga, beziehungsweise in der ersten und zweiten Liga eine Diskussion darüber entbrannt, wie dieses Geld verteilt werden soll. Da gibt es ein System, wie das gerade gemacht wird. Und es gibt Vereine, die sagen, das sollten wir nochmal überdenken, da sollten wir nochmal ran. Und darüber sprechen wir heute.
Genau, da war die Idee der Vereine, die daran möchten, die Gelder ein bisschen fairer zu verteilen. In ihren Augen zumindest fairer, als es bisher der Fall ist, ne?
Genau, also den Vereinen geht es im Prinzip darum, eine Verteilung so vorzunehmen, dass die Schere zwischen armen und reichen Clubs, wenn man so möchte, also zwischen den obersten sechs Clubs, die ja mehr oder weniger immer in etwa dieselben sind, und dem Rest der Liga und auch in der zweiten Liga, diese Schere nicht mehr so schnell auseinandergehen zu lassen. Trotzdem soll Leistung immer noch belohnt werden, also es kann immer noch darum gehen, dass der erfolgreichste Verein auch das meiste Geld bekommt, das ist heute schon so, aber nicht mehr so proportional, also dass es nicht mehr so viel mehr Geld ist, als die anderen Vereine bekommen.
Genau, also die Initiatoren schlagen vor, die Spreizung der Gelder zwischen dem besten und schlechtesten Club auf maximal den Faktor 2 zu senken. Also, dass der TV-Geldmeister künftig maximal doppelt so viel erhalten darf wie der Tabellenletzte in der TV-Geldliga. Momentan ist diese Spreizung deutlich größer und liegt bei knapp 1 zu 4. Also der genau. FC Bayern München darf mit Erlösen von etwa 115 Millionen Euro rechnen für diese Saison. Arminia Bielefeld als Letzter, aber nur mit rund 30 Millionen Euro. Also die Spanne ist da schon ganz schön groß.
Ja, das ist natürlich ein riesengroßer Unterschied. Und da haben sich jetzt also Vereine zusammengetan und ein Positionspapier entworfen. Und in diesem Positionspapier fordern sie eben, dass Teile der Vermarktungserlöse zum Beispiel unabhängig von dem sportlichen Erfolg verteilt werden sollen. Also 50% der Erlöse sollen innerhalb der ersten Liga, also von dem, was sowieso in die erste Liga fließt, davon die Hälfte unabhängig vom sportlichen Erfolg verteilt werden.
Genau, und so läuft es nämlich häufig auch schon in den anderen großen Ligen. Und die Vereine, die dieses Positionspapier veröffentlicht haben, die 14 Vereine, es sind nämlich 4 Erstligisten, Arminia Bielefeld, VfB Stuttgart, Augsburg und Mainz 05 und 10 Zweitligisten, legen aber auch Wert darauf, dass es nicht als Forderung verstanden wird, sondern eher als Diskussionsanregung, als Idee.
Ja,
also
ja,
die haben es schon versucht, noch abgeschwächt zu formulieren. Und ja, wie wurde das von den Finanzkursussen, ist das der Plural von Kursus? Ich weiß es nicht, aufgenommen?
Also erstmal muss man sagen, die Vereine, die das unterschrieben haben, sind also Vereine, die entweder in der zweiten Liga spielen, hast du es eben gesagt, oder Vereine, die zumindest auch immer potenziell abstiegsbedroht in der Saison gehen. Mainz, Stuttgart, Bielefeld und Augsburg sind ja Teams, die, wenn man es nur ganz nüchtern betrachtet, kann man nicht so richtig ausschließen, ob die was mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Du hast gefragt, wie die Reaktion war. Scharf, muss ich sagen. Also es ist sehr scharf reagiert worden. Die 14 Clubs aus der ersten Liga, nämlich die 14 Clubs, die nicht sich diesem Positionspapier angeschlossen haben, also alle Clubs aus der ersten Liga außer Mainz, Augsburg, Stuttgart und Bielefeld, haben sich getroffen, dazu noch der HSV aus der zweiten Liga, haben sich getroffen in Frankfurt jetzt kürzlich und haben über verschiedene Punkte beraten. Und am Rande ging es aber auch genau darum, man hat also quasi ein Zeichen gesetzt, wen man da einlädt und wen man da nicht einlädt. Das fand ich schon mal ganz interessant.
Und die Bayern haben eingeladen, das ist vielleicht auch interessant dazu zu sagen.
Die Bayern haben eingeladen, das kann man gerne dazu sagen, genau. Und es ist natürlich schon mal ein Statement, wenn man also quasi die ganze Liga einlädt, außer die Leute, die irgendwie da eine Anregung bringen, wen man es anders lösen könnte. Dieses Ausschlussdenken oder dieses dann dürft ihr nicht mehr mitspielen denken, ist ja schon mal ein ganz, ganz krasses Statement. Im Nachgang ist dann Karl-Heinz Rummenigge an die Presse getreten und hat also gesagt, in den Augen der Vereine, die sich da getroffen haben, haben diese anderen 14 Clubs, die 4 Erstligisten, die 10 Zweitligisten, beginnen da das Solidaritätsprinzip, das in der Bundesliga gilt, also dieses Vermarktungsgemeinschaftsprinzip, zu unterwandern und sie hätten den, Zitat, Federhandschuh hingeworfen.
Ja. Unser Weekly Rummenigge wieder, der sich wirklich jedes Mal meinungsstark äußert, auf den Mann ist Verlass, das muss man wirklich mal festhalten hier. Ja, genau, wie du schon sagtest, er spricht vom Federhandschuh. Wir sind irritiert, dass 4 Bundesligisten und 10 Zweitligisten ein solches Impulspapier aufgesetzt haben. Dann sagt er noch, es ist wichtig, dass wir diesen Spirit, der uns im April ausgemacht und der den Restart der Bundesliga möglich gemacht hat, aufrechterhalten. Also er wirft den Clubs wirklich vor, die würden sich absolut unsolidarisch und unfair verhalten und die würden Einfluss nehmen wollen auf das DFL-Präsidium, um Umverteilung, wie er sagt, zu Lasten der größeren und erfolgreicheren Clubs vorzunehmen. Also wenn man Rummenigge so zuhört, könnte man denken, die größeren Vereine würden momentan gar nicht mehr Geld bekommen als die kleineren.
Aber er hat natürlich in dem, was er sagt, trotzdem nicht Unrecht. Also das ein Konzept, das an der bestehenden Situation rüttelt, würde natürlich prinzipiell erstmal zulasten der größeren Clubs gehen. Also wenn man verhindern möchte, dass die Schere so schnell auseinandergeht, wie sie es gerade tut, dann müsste man natürlich da ansetzen, wo die Leute oder wo die Vereine mehr Geld bekommen. Sprich, am oberen Ende.
Genau.
Und das kann ich natürlich verstehen.
Ja, und er bekommt auch Unterstützung von anderen großen Namen. Hans-Joachim Watzke zum Beispiel sagt auch, er sei der Meinung, dass der Status quo richtig ist. Und wenn man versucht, die Zugpferde der Liga zu schwächen, dann schwächt man die ganze Liga. So, und er regt sich auch darüber auf, dass die Clubs sich vorher schon auf eine Haltung festgelegt haben, die 14 Clubs, und das DFL-Präsidium damit unter Druck zu setzen. Also er schlägt da eine sehr, sehr ähnliche Kerbe. Und auch Carsten Kramer, der Geschäftsführer des BVB, meint, dass der Unterschied, ob jetzt ein Verein 5 Millionen weniger und einer 5 Millionen mehr bekommt, gar nicht so groß wäre. Und dass jeder Verein die Möglichkeit hat, sich selbst zu entwickeln. Und man muss das, was die Vereine individuell leisten, wertschätzen. Also er legt ganz, ganz großen Wert darauf, nach sportlichen Kriterien die TV-Gelder zu verteilen.
Ja, aber da muss man jetzt ja, also erstmal muss man das Argument ja entkräften. Der Unterschied wäre nicht so groß, das können wir ja an ganz konkreten Zahlen belegen. Ob der Unterschied so groß ist oder nicht, da können wir mal ganz kurz in die Zahlen gucken. Du hattest eben schon mal darüber gesprochen, wie die Vermarktungserlöse sind zwischen dem ersten und dem letzten in der Bundesliga. Hattest du da nicht für die laufende Saison was rausgefunden?
Bayern mit 115 Millionen und Arminia Bielefeld mit 30 Millionen. Ja, also der Unterschied ist extrem, ist auch so ziemlich der extremste in Europa. Und dazu kommt ja auch, bei anderen Einnahmequellen ist der Unterschied noch größer. Also ich habe hier so ein paar Zahlen ausgegraben, die ich jetzt einfach mal raushaue. Ich hoffe, es geht nicht zu sehr in die Tiefe. Aber wir hatten ja auch schon in der ersten Episode, Thema Salary Caps, gesagt, dass Bayern München mehr als 10-mal so viel Geld zur Verfügung hat wie die Abstiegskandidaten der Bundesliga. Teilweise sogar 20-mal so viel. Und dann ist ja klar, dass die Liga total unausgeglichen ist. So, und selbst der Unterschied zu einem Durchschnittsverein, finanziell gesehen wie Hoffenheim, beträgt etwa den Faktor 5. Also Bayern hat 5-mal so viel Geld zur Verfügung, aber auch die anderen großen Vereine der Bundesliga haben so viel mehr Geld zur Verfügung als die Abstiegskandidaten. Und das ergibt sich aus höheren Sponsoring-Einnahmen. Gerade die großen europäischen Vereine, man muss sich das mal vor Augen führen, die 12 größten Vereine Europas erhalten etwa 40% aller Sponsoring-Einnahmen in Europa. Alle anderen etwa 700 Vereine, nur 60%. So, also allein da geht die Schere unfassbar krass auseinander. Und ja, wenn man noch die Einnahmen dazu nimmt aus den UEFA-Club-Wettbewerben, also pro Saison gibt es 3,25 Milliarden Euro für die UEFA-Club-Wettbewerbe. 7% davon, also etwa 230 Millionen, gehen als Solidaritätszahlung an die ca. 700 Clubs ohne europäischen Wettbewerb. 78%, also etwa 2,5 Milliarden Euro, gehen an die international teilnehmenden Vereine. Die werden ausgeschüttet. Und über 2 Milliarden davon an die Champions-League-Vereine. Das heißt, die Top-Clubs der Champions League erhalten alle über 100 Millionen Euro on top. Bayern in der letzten Saison allein 130 Millionen Euro aufgrund ihres Abschneidens in der Champions League in den letzten Jahren. Es ist auch so ein Quotient, der sich errechnet aus den Abschneiden der letzten Jahre, also nicht nur die aktuelle Saison wird da gewichtet. Ja. Und also allein dadurch geht die Schere schon so krass auseinander, dass das Argument 5 Millionen mehr oder weniger wären irrelevant bei den TV-Geldern. Also das zieht dann irgendwo nicht. Ja, weil sie wären wahrscheinlich ziemlich irrelevant bei den großen Vereinen, nur bei den kleinen Vereinen, die nicht diese Sponsoring-Einnahmen haben und vor allem nicht diese Einnahmen aus dem internationalen Wettbewerb, würden 5 Millionen mehr schon eine ganze Menge ausmachen.
Ja, und so sagt zum Beispiel der kaufmännische Leiter von Mainz 05, der Jan Lehmann, der als einer der Initiatoren von dieser ganzen Diskussion gilt, das aktuelle Verteilungsmodell führt eben zu einer sehr, sehr starken Spreizung und dadurch zu einem weniger spannenden Wettbewerb. Wenn wir das Ziel verfolgen, wir wollen einen spannenderen Wettbewerb in der Bundesliga, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass die Gelder zumindest gleicher verteilt werden. Er sagt also gar nicht, sie müssen gleich verteilt werden, sie sollen nur gleicher verteilt werden, als es gerade der Fall ist.
Genau, weil bei den meisten Bundesligisten machen die TV-Gelder etwa die Hälfte des Umsatzes aus. Die Hälfte der Gelder, die zur Verfügung stehen, kommen aus den TV-Einnahmen. Und bei den großen Clubs, also vor allem Bayern und Dortmund, sind es eben nur in Anführungsstrichen 15-20%. Die könnten so viel besser mit leicht geringeren Einnahmen umgehen. Und ja, daher, ich glaube, das klingt ja auch schon an, bin ich auf jeden Fall ein Verfechter davon, eine ausgeglichenere Verteilung der TV-Gelder anzustreben.
Ja, auch ein Verfechter davon ist übrigens Klaus Allofs, der ja gerade für Fortuna Düsseldorf tätig ist. Der sagt, wir brauchen ein Bündel an Maßnahmen, um den Konkurrenzkampf wieder zu fördern. Es wird immer bessere und schlechtere Mannschaften geben, aber wir müssen insgesamt näher zusammenrücken. Also auch da geht es halt darum, diese Spreizung zu verringern.
Ja. Wollen wir eigentlich noch kurz erklären, wie die aktuelle Situation aussieht, also wie die Gelder im Detail verteilt werden in Deutschland?
Ja, können wir gerne mal drauf eingehen. Also vielleicht können wir dann einfach mal in die zukünftige Periode schauen und da die aktuelle Situation anlegen. Die zukünftige Periode ist ab 2021, 2022, die Saison, die nächste Saison. Und da sind eben insgesamt 4,4 Milliarden zu verteilen. Wenn man das auf eine Saison runterrechnet, wären das 1,1 Milliarden pro Saison. So, alleine diese 4,4 Milliarden sind alleine die nationalen Erlöse. Das heißt, das ist das, was die DFL für die nationale Vermarktung einnimmt. Dafür, dass man in Deutschland Bundesliga gucken kann. Mhm. So, und diese 4,4 Milliarden werden dann nach vier Säulen verteilt, beziehungsweise 1,1 pro Saison werden nach vier Säulen verteilt. 70% dieser 1,1 Milliarden werden nach einer 5-Jahres-Wertung verteilt. Da werden also die letzten 5 Bundesliga-Abschlusstabellen genommen und dann gewichtet. Die jüngste Bundesliga-Saison wird 5-fach gewertet, die zweitjüngste 4-fach, dann 3-fach, dann 2-fach, dann 1-fach. Und da wird quasi dann so ein Koeffizient draus geschaffen, um zu gucken, welche Mannschaft war in den letzten 5 Jahren insgesamt am erfolgreichsten. Die partizipiert dann am stärksten von diesem TV-Erlösen.
Ja, diese Aufteilung hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass Rasenballsport Leipzig vor 2, 3 Jahren wirklich nur einen kleinen Betrag aus der TV-Geldvermarktung bekommen hat, inzwischen aber schon fast auf Niveau von Borussia Dortmund angelangt ist.
So, das sind 70%. 5% von den 1,1 Milliarden werden nach der sogenannten sportlichen Nachhaltigkeit verteilt. Das heißt, da geht es um den sportlichen Erfolg der letzten 20 Jahre. Und da werden erste und zweite Liga auch gleich behandelt.
Der letzten 20 Jahre, was für ein langer Zeitraum da betrachtet wird.
Das ist, finde ich, tatsächlich einigermaßen lang. Und dann entsprechend auch, also sportliche Nachhaltigkeit passt hier, finde ich. Das kann man schon sagen. 2% der 1,1 Milliarden werden verteilt in Bezug auf Nachwuchsspieler. Da geht es also darum, wie U23-Spieler, die im deutschen Verband spielfähig sind, ausgebildet werden. Ja, im Prinzip, also ist eine Nachwuchsförderungsaktion.
Aber bei 2% ist das sowas von nachrangig, ne?
Ja, aber bei 1,1 Milliarden sind 2% immer noch viel Geld.
Ja, aber im Verhältnis zu den 70%.
Klar. Ja, klar. 2% sind 2%, ganz klar. So, und dann haben wir insgesamt noch 23% zu vergeben. Das ist die vierte Säule und die wird vergeben nach einem Stichwort, das heißt Wettbewerb. Und das funktioniert ähnlich wie die 70% eben mit der 5-Jahres-Wertung. Aber die ersten 6 Ränge werden hier gleichgesetzt. Es geht im Prinzip, hat man das gemacht, damit der Wettkampf auch nach den ersten 6 Rängen immer noch spannend bleibt. Dass also auch zum Ende von der Saison immer noch um Platz 7 und Platz 8 gekämpft wird, weil es halt da um relativ viel Geld geht. Deswegen werden 23%, also fast ein Viertel, nach dieser Wettbewerbsregel vergeben. Die ersten 6 bekommen alle dasselbe und ab dem 7. Platz quasi ist es halt eine Frage vom sportlichen Erfolg.
Ja, vor allem auch, um zwischen den ersten 6 Vereinen eine gewisse sportliche Ausgeglichenheit herzustellen, und damit die Schere da nicht noch weiter auseinander geht, sondern die um den Europacup kämpfen, eben auch auf einem ähnlicheren Niveau sind, als wenn man diesen Betrag auch rein über den sportlichen Erfolg der letzten 5 Jahre gewichten würde und ne, der Erste da eben auch mehr bekommt als der Zweite und der Zweite mehr als der Dritte und so weiter.
Genau. So, das sind also die nationalen Erlöse und wie sie verteilt werden. Wenn man sich das mal für die kommende Periode anguckt, also ab der Saison 21/22, dann ist davon auszugehen, dass es so sein wird, dass Bayern München circa 70,6 Millionen Euro aus der nationalen TV-Vermarktung pro Saison bekommt. Ein Verein im Mittelfeld, beispielsweise Hertha BSC, etwa 59,3 Millionen. Und ein Zweitligist, das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie sportlich erfolgreich der war, zwischen 7 und 22 Millionen.
Ja, genau.
Aber 22 Millionen, dann ist man auch aus der ersten Liga abgestiegen. Ne? 5-Jahres-Wertung, da werden ja dann auch entsprechend, wenn man vor 3 Jahren aus der ersten Liga abgestiegen ist, dann sind ja auch noch Erstliga-Jahre mit dabei und so. Also 22 Millionen ist für eine Zweitligist schon wirklich auch viel. Das ist die Ausnahme.
Ja, das stimmt. Das wird dann in dieser Saison Hannover 96 sein, die am meisten kassieren werden.
Genauso ist es.
Ja, kommen wir zu den internationalen Erlösen. Die machen nämlich den großen Unterschied aus. Und zwar zunächst mal in der Saison 1920 gab es 250 Millionen Euro über die internationale TV-Rechte-Vermarktung. Also im Vergleich zur nationalen Vermarktung deutlich weniger als ein Viertel. Aber das wird komplett anders verteilt. Und zwar geht ein minimaler Fixbetrag an die Zweitligisten Und der Rest mit folgendem Schlüssel an die Bundesligisten. 25% gleichmäßig an alle und 75% orientieren sich an den internationalen Erfolgen der vergangenen Jahre. Was eben dafür sorgt, dass die Vereine, die wirklich permanent in der Champions League spielen und da auch gut mitspielen, Bayern natürlich an vorderster Front, deutlich größeren Betrag bekommen im Verhältnis als die Vereine, die nicht international teilnehmen. Also die Bayern etwa 50 Millionen Euro in der Saison 1920 und die Erstligisten ohne Teilnahme lediglich etwa 4 Millionen Euro.
Genau. Die Zweitligisten werden mit in laufender Saison mit 8, in der kommenden Saison dann wahrscheinlich mit 9 Millionen Euro abgespeist, aufzuteilen auf alle 18 Zweitligisten.
Ja, was man vielleicht noch erwähnen muss, bei den nationalen Erlösen, davon gehen 80% an die Bundesliga und 20% an die zweite Bundesliga.
Genau, damit das einfach mal so Hand und Fuß kriegt. Wie ist das jetzt mit den internationalen Erlösen, wenn man da mal in die kommende Saison schaut? Da ist zu erwarten, dass Bayern München etwa 48 Millionen Euro verdient. Der Durchschnitts-Erstligist, wir hatten eben Hertha als Beispiel, noch circa 8 Millionen. Und ein Zweitligist, je nachdem, wie er sportlich erfolgreich ist, zwischen 300.000 und 650.000 Euro.
Ja, sind natürlich riesige Unterschiede.
Ja.
Hast du die Meldung der Sportbild heute mitbekommen, die darüber berichten, wie sich das in der kommenden Saison verändern soll? Weil das, was wir gerade berichtet haben, so wurde es in den letzten 4 Jahren gehandhabt. Und heute gab es tatsächlich eine Meldung, wie es sich ändern soll. Hast du das schon mitbekommen?
Das habe ich nicht mitbekommen, nee.
Ja, also wurde heute veröffentlicht, aber es soll sich wirklich sehr wenig ändern. Hauptsächlich sollen demnächst 4% der U23 Einsatzminuten, also 4% der Erlöse sollen über die U23 Einsatzminuten verteilt werden. So, bisher waren es ja 2%.
Okay.
Und das wird entnommen dem Sockelbetrag Wettbewerb, also dem letzten der 4 Beträge, die wir erläutert hatten.
Okay.
Also es ändert sich recht wenig. Offensichtlich, wenn es denn so kommt.
Ja. Das ist verschwindend gering. Wenn wir uns die 4 Säulen aus der nationalen Vermarktung nochmal anschauen, 70% wegen der 5-Jahres-Wertung, 5% die sportliche Nachhaltigkeit, also der sportliche Erfolg der letzten 20 Jahre und 23% dieser Wettbewerbspunkt, wo die ersten 6 Ränge gleich behandelt werden, aber danach geht es auch um Wettbewerb, dann sind wir im Moment in der Situation, dass 98% der TV-Erlöse nach sportlichem Erfolg vergeben wird oder werden. Und das heißt, dass im Prinzip erfolgreichere Teams immer mehr Geld bekommen und damit immer erfolgreicher sein können. Weil man sagt zwar, Geld schießt keine Tore, aber interessanterweise sind vermögende Teams doch oft auch sehr erfolgreich.
Ja, das korreliert natürlich ganz, ganz klar.
Genau. So, und wenn man jetzt also diesen Wert von 98% nach sportlichem Erfolg auf 96% nach sportlichem Erfolg verändert, dann ändert sich überhaupt gar nichts. Nee. Also das kann man sich auch schenken.
Ja, das stimmt. Und in den anderen europäischen Ligen sieht das auch tatsächlich ziemlich anders aus. Also in England wird die Hälfte des Geldes paritätisch verteilt und lediglich 50% nach sportlichen Erfolg. In Spanien werden die TV-Rechte erst seit 2016 übrigens zentral vermarktet. Vorher durften sich die Vereine selbst vermarkten. Das, was natürlich dafür gesorgt hat, dass Real Madrid und FC Barcelona deutlich mehr bekommen haben. Da entscheidet die Anzahl der Ticketverkäufe und Einschaltquoten mit. Also der Betrag, der über das sportliche Abschneiden verteilt wird, ist auch da deutlich geringer. Und auch in Italien spielt die Anzahl der Fans eine Rolle und es herrscht insgesamt eine größere Ausgeglichenheit. Also Deutschland ist da in einer kleinen Sonderrolle.
Deutschland ist ja eine Sonderrolle. Und es ist, finde ich, auch nur legitim, dann darüber zu sprechen, ob das sinnvoll ist, wie wir das machen oder ob man da vielleicht doch nochmal dran gehen soll. Weil man muss ja sagen, wenn die Liga von ihren Erlösen her immer weiter auseinandergeht, also die reicheren Teams immer reicher werden, immer mehr Geld zur Verfügung haben, immer noch größere Gehälter zahlen können, sich immer noch mehr Stars einkaufen können und die schwächeren Teams immer mehr abgehängt werden und damit auch irgendwie sportlich einfach auch uninteressanter werden, dann sinkt damit im Prinzip die Attraktivität von der Liga, weil also letztlich jedes Sportevent basiert auf einem Konzept, das nennt sich Kooperenz, also Kooperation und Konkurrenz. Man muss zwar irgendwie miteinander, weil man eine Bundesliga nicht alleine spielen kann, aber man spielt natürlich gegeneinander. So. Und die Vereine sind hier sicher auch nicht alle miteinander grün. So, also da gibt es ja auch durchaus Konflikte. Also gerade zwischen Bayern und Dortmund kommt das wohl mal vor, aber trotzdem braucht man einander für einen möglichst spannenden Wettbewerb.
Ja, das ist eine spannende Situation eigentlich, dass man sowohl Wettbewerber ist, als auch kooperieren muss. Und daher sollte es auch ureigenes Interesse der finanzstarken Clubs sein, die kleinen zu stärken. Weil eine spannende Liga, so denke ich zumindest, und das sagt dann mir eigentlich auch der gesunde Menschenverstand, die Zuschauer anzieht. Und wenn vorher schon klar ist, wie ein Spiel ausgeht, ist es doch deutlich uninteressanter.
Würde ich dir absolut recht geben. Und wenn wir jetzt mal gucken, also die Entwicklung der TV-Erlöse in den letzten Jahren, das war früher noch nicht so weit. Diese Spanne war früher nicht bei 1 zu 4. Und insbesondere in den 90ern soll sie bei 1 zu 2 gewesen sein, sodass die Spanne da nicht so weit auseinandergegangen ist. Und in den 90ern hatten wir 5 verschiedene Meister, wenn ich es richtig weiß.
Ja, das ist so. Die Schere geht immer weiter auseinander. Der finanzielle Unterschied ist heutzutage etwa 2 bis 3 Mal so groß wie vor 20 Jahren. Und je größer der Unterschied ist, desto unwahrscheinlicher ist es eben auch, dass der finanzschwächere Club den finanzstärkeren Club schlagen kann. Also Geld schießt an und für sich keine Tore, aber irgendwann dann eben doch, da kann man noch so gute Arbeit leisten. Der SC Freiburg wird nicht vor dem FC Bayern München landen. Das passiert nicht. Dafür ist der Unterschied einfach zu groß. Und ab einer gewissen Spreizung gibt es eben auch keine Überraschung mehr, außer vielleicht im DFB-Pokal bei einem Spiel.
Genau.
Aber und das will man als Fan ja eigentlich nicht sehen.
Und deswegen wundert es mich, dass die Vereine, die gerade da auf der Sonnenseite sitzen, dass die so an diesem Konzept festhalten. Denn letztlich führt das zu einer wachsenden Unattraktivität der Liga. Das heißt, es ist eigentlich davon auszugehen, dass die Bundesliga an Attraktivität verlieren wird, wenn immer dieselben 3 Mannschaften vorne stehen. Wenn Bayern auch die nächsten 5 Jahre Deutscher Meister wird, Dortmund 2. und Leipzig 3. oder vielleicht auch mal andersrum. Vom Prinzip, die Grundidee wird halt vergehen. Es ist nicht mehr spannend, wer Deutscher Meister wird. Und darum geht es ja eigentlich in der Meisterschaft.
Ja, also ich gehe auch davon aus, dass es immer uninteressanter dann wird und sich die Zuschauer langsam aber sicher abwenden. Ob es wirklich so kommt, das wissen wir beide ja auch nicht. Und vor allem, das Hauptgegenargument der größeren Clubs ist natürlich, dass die internationale Wettbewerbsfähigkeit gefährdet wird. Also wenn man weniger Geld zur Verfügung hat, ist man natürlich weniger konkurrenzfähig. Und auf nationaler Ebene ist es ziemlich irrelevant, ob ein Verein wie Bayern München oder Borussia Dortmund 10 oder 20 Millionen Euro weniger aus der TV-Rechtevermarktung zur Verfügung haben. Mhm. Aber international, ja, macht es vielleicht doch einen kleinen Unterschied aus. Und das ist eben das Hauptargument, was ich auch tatsächlich ein bisschen nachvollziehen kann. Wobei natürlich die Frage erlaubt sein muss, wenn Bayern München einen Umsatz hat von über 700 Millionen Euro, ob es dann wirklich einen Unterschied macht, wenn es 20 oder 30 Millionen weniger sind. Aber das ist zumindest das Argument, das sie vorbringen. Und das kann ich auch irgendwo nachvollziehen.
Ja, also 20 oder 30 Millionen auf dem Top-Transfermarkt ist das ja ein halber Top-Transfer. So, ja. Sage ich jetzt mal. Ist es ein halber Top-Transfer, den man vielleicht nicht machen kann. Aber man muss sich eben die Frage stellen, ob die nationale Vermarktung wirklich der richtige Weg ist, um das Problem zu lösen, um da eben noch mehr Geld einzunehmen. Weil du hast eben schon gesagt, in England ist es auch nicht so. Also die englischen Vereine kriegen es auch hin mit einem System, das nicht so auf Spreizung basiert. Und da ist dann entsprechend auch die Liga ein Stück weit spannender.
Ja, in England ist die Liga definitiv spannender und die Gelder werden viel fairer verteilt. Es gibt auch viel mehr überraschende Ergebnisse.
Ja.
Und ich habe es ja vorhin schon anklingen lassen, in Spanien sind die Gelder ähnlich verteilt, die TV-Gelder. In Italien ist es auch deutlich ausgeglichener, in Frankreich auch etwas ausgeglichener. Also es ist jetzt nicht so, dass in Deutschland schon die kleineren Vereine massiv bevorteilt werden oder dass Solidarität, die ja Karl-Heinz Rummenigge so groß schreibt, auch wirklich groß geschrieben wird, weil das ist momentan nicht der Fall.
Und das macht es für die kleinen Teams natürlich immer schwieriger. Es wird jedes Jahr schwieriger, quasi da mitzuhalten und auch den Anschluss zu finden. Ja, und insofern glaube ich, dass das Risiko im Raum steht, dass die Liga eben an Attraktivität verliert auf Sicht.
Ja, Klaus Hofmann, der Clubboss vom FC Augsburg, sagt dazu, der Fußball muss sich entscheiden, ob er wieder ein sportlicher Wettbewerb werden will oder einfach nur noch Unterhaltungsindustrie sein möchte. Und das trifft es ganz gut, finde ich, weil es klar unterhält ist, wenn man sieht, wie eine Mannschaft mit Topstars gespickt die andere vor sich her spielt und die versucht, sich irgendwie zu wehren. Und wenn man jedes Jahr dann doch wieder die Illusion hat, dass der Meisterschaftskampf eventuell spannend werden könnte, weil man ja mit vor allem Borussia Dortmund und Rasenballsport Leipzig doch auch 2 andere starke Mannschaften noch hat in der Liga. Aber es ist schon tatsächlich eher Unterhaltung.
Ja, du hast völlig recht. Uli Hoeneß hat vor einigen Wochen gesagt, fällt mir jetzt gerade ein, das Zitat, und vor einigen Wochen gesagt, was erwarten Sie denn, die anderen Vereine sind in der Pflicht, die Lücke zu uns kleiner zu machen, oder erwarten Sie, dass Bayern München jetzt nur noch halbtags arbeitet? Erinnerst du dich? Das ist neulich irgendwann mal durch die Medien gegangen. Ja. Eigentlich ein ganz, ganz witziges Zitat, aber wenn man darüber nachdenkt, passiert genau das gerade. Die anderen Vereine arbeiten an einer anderen Lösung. Und wenig überraschend steigt unter anderem Bayern München, nicht nur, aber federführend sicherlich, auf die Barrikaden und wehrt sich jetzt dagegen. Dabei glaube ich, dass es langfristig eine dumme Strategie ist, sich dagegen zu wehren, muss ich sagen. Denn zu sagen, die Liga wird unattraktiver, zieht ja eine Folge nach sich. Wir haben das letzte Woche für der Nations League schon gesagt. Man kann das diese Woche für die Bundesliga in einer deutlich abgeschwächten Form auch sagen. Eine Liga, die weniger interessant ist, wird weniger geguckt. Und eine Liga, die weniger geguckt wird, bringt natürlich weniger Geld ein. Ja. Und zwar an jeder Front. Also erstmal TV-Vermarktungserlöse gehen runter. Mit den TV-Reichweiten gehen die Sponsoring-Beträge runter. Und potenziell, wenn das Interesse sinkt, gehen auch die Ticketing-Einnahmen runter. Also das Risiko ist ja zumindest da. Je unattraktiver eine Liga wird, desto höher ist das Risiko. Jetzt muss man sagen, dagegen spricht, dass bei Bayern und bei Dortmund Spiele auf Jahrzehnte raus ausverkauft sind. Ja. So, wenn nicht gerade Corona ist, sind beide Stadien eigentlich immer voll.
Absolut. Absolut, obwohl die Spiele ja eigentlich im Vorfeld schon entschieden sind. Deswegen weiß ich nicht, ob wir da vielleicht nicht zu sehr von uns auf andere schließen, wenn wir sagen, wenn die Bundesliga nicht mehr so spannend ist, dann schaue ich sie weniger. Also ich schaue definitiv weniger Fußball als noch vor 3, 4, 5 Jahren oder auch vor 10, 15 Jahren. Unter anderem, weil es eben weniger spannend ist. Ich schaue mir dennoch jedes Dortmund-Spiel noch an. Und andere Spiele eben weniger. Aber wie du sogar schon sagtest, die Stadien sind immer voll. Also die Zahlen sprechen noch ja eine eher andere Sprache.
Genau. Aber wir beobachten ja generell gesamtgesellschaftlich, gerade in der Corona-Pandemie, so eine kleine Fußballverdrossenheit.
Ja, die Zahlen unterstützen das ja, wobei nicht klar ist, ob es an Corona liegt oder nicht. Aber jetzt gerade in der Corona-Zeit sind die Einschaltquoten bei Sky, so wie vorher, vielleicht sogar ein Ticken besser. Also die Hardcore-Fans, nenne ich sie mal, sind weiterhin dabei. Mhm. Aber der Durchschnittsfan schaltet deutlich weniger ein, was ja abzulesen ist, vor allem auch an Einschaltquoten für Sportschau, das aktuelle Sportstudio, DFB-Pokalspiele, Länderspiele und so weiter.
So, der Spannungsfaktor geht raus. Es ist halt doch irgendwie, es zeichnet sich halt doch ab, wer Erster wird. Es zeichnet sich auch ab, wer Zweiter und wer Dritter wird. Das Spannendste dieses Jahr, wenn du mich fragst, in der Bundesliga, ist das dieses Jahr das Spannendste, ob es Schalke gelingt, abzusteigen. Nein, ernsthaft. Ich meine das gar nicht aus Humor, sondern weil ich wirklich, das finde ich, ist die spannendste sportliche Frage, die wir gerade haben, oder?
So kann man es formulieren, ja. Ob Schalke es gelingt, abzusteigen.
Naja, du weißt, was ich meine. Also das ist gar nicht chemisch gemeint, sondern wirklich, das ist die Frage, die ich am meisten spannend finde im Moment.
Ja, weil gemessen an dem, was sie investieren, ist es natürlich lachhaft, dass sie überhaupt im Abstiegskampf sind.
Absolut. Es ist auch, ich denke, jeden Spieltag, jetzt muss eigentlich der Bock mal umfallen. So, das war jetzt ja auch lange lustig, aber jetzt wird es auch irgendwie Zeit. Und jeden Spieltag aufs Neue passiert das halt nicht.
Ja, das stimmt. Ja, also was ich noch ganz interessant finde, ist, wie das aktuelle Modell verteidigt wird teilweise. Also Oliver Mintzler, Vorstandschef RB Leipzig, sagt, ohne Bayern und den BVB würden wir diese Ergebnisse gar nicht erzielen. Und mit Ergebnisse meint er eben die TV-Gelder, die die DFL herausgehandelt hat. Performance Klar. muss belohnt werden. Klar. Damit sagt er also, das Leistungsprinzip muss gelten und es ist wichtig, dass die sportlich besser sind, auch mehr bekommen. Und ohne die sportlich Guten oder die sportlich Besten würden wir diese Gelder gar nicht erhalten. Also so ein bisschen das Belohnungsprinzip. Christian Seifert, DFL-Chef, sagt, Gleichverteilung würde Meisterschaft nicht spannender machen. Boah, es ist ein mutiges Argument, finde ich. Also,
hä, warum sollte das so sein?
Warum sollte was so sein?
Warum sollte das so sein, dass Gleichverteilung die Meisterschaft nicht spannender machen würde? Wie kommt Christian Seifert darauf? Also hat er,
das weiß ich nicht.
Okay. Aber also natürlich hat Bayern München trotzdem immer noch einen viel größeren Umsatz, wenn die TV-Gelder genau gleich verteilt werden und so weiter und so fort. Aber es ist ja doch ein Schritt in die richtige Richtung. Und ja. Es gibt mit Sicherheit Vereine, die davon auch stark profitieren würden.
Da bin ich voll bei dir, aber das ist ja auch das ist die gleiche Kerbe, in die der, ich habe es vorhin glaube ich schon gesagt, der Carsten Kramer vom BVB schlägt, der sagt, ob der Meisterschaftskampf spannender wird, weil Borussia Dortmund 5 Millionen weniger und Mainz 5 Millionen mehr bekommt, wage ich zu bezweifeln. Der schlägt ja die gleiche Kerbe. Also
das ist halt auch die Kerbe, in die man schlägt, wenn man halt auf dem Portemonnaie sitzt. So, das ist, in Mainz schlagen sie in diese Kerbe nicht.
Nee, und deswegen sage ich ja, ich kann das Argument auch nicht ganz nachvollziehen und ich glaube, da klammert man sich einfach an irgendwelchen Argumenten, um den Status quo beibehalten zu können. Also ich sehe wirklich ganz, ganz wenig dafür sprechen, dass man das System so beibehält, wie es ist. Das Argument Leistungsprinzip kann ich ein bisschen nachvollziehen, aber da muss ich auch sagen, ist wahrscheinlich ein bisschen zu kurz gedacht, weil wir haben es ja gerade schon lang und breit diskutiert, eine spannende Liga auf Dauer eigentlich für alle besser wäre.
Ja, also erstmal, ich kann super verstehen, dass Vereine, die gerade von der aktuellen Situation natürlich bevorteilt werden, dass die sich auf den Standpunkt stellen zu sagen, ja, aber so wie wir es machen, ist ja gut. Na klar machen die das so. Das sind ja Wirtschaftsunternehmen, natürlich profitieren die davon, wenn die mehr Geld umsetzen und mehr Geld einnehmen, dass die an diesem Zustand nicht rütteln wollen, das kann ich verstehen. Letztlich, vielleicht ist es wirklich zu kurz gedacht, aber ich kann das zumindest erstmal verstehen. Warum Christian Seifert zu dem Ansatz kommt, dass eine Gleichverteilung hier nichts ändern würde, das würde mich wirklich interessieren. Wir sollten ihn mal fragen. So, das würde mich wirklich mal interessieren, wie das zustande kommt.
Wie machen wir es denn jetzt? Was schlagen wir alternativ vor? Hast du irgendwelche Ansätze, irgendwelche Ideen?
Also erstmal finde ich, dass das Leistungsprinzip auf jeden Fall gelten sollte. Das muss ich den ganzen Leuten, die dieses Argument gebracht haben, auf jeden Fall lassen. Das stimmt schon. Ich finde auch, dass Leistung gelohnt werden sollte. Aber das ist ja auch in der aktuellen Debatte thematisiert worden. Also in diesem Positionspapier hieß es ja auch, 50% der Erlöse, also nur die Hälfte, sollen unabhängig vom sportlichen Erfolg verteilt werden. Und du hast eben gesagt, in England ist das auch so. Dass das nicht nach Leistung geht, kann mir keiner erklären. Also wenn man den halben Kuchen nach Leistung verteilt und die andere Hälfte pauschal auf alle zu gleichen Teilen, dann ist Leistung immer noch ein sehr wichtiger Faktor in diesem System. Ja. Von daher kann ich das einfach nicht verstehen. Ich kann das auch nicht mittragen. Ich finde, Leistung sollte belohnt werden. Das unterschreibe ich. Aber das passiert in dem Vorschlag ja auch. Ja. Von daher finde ich das schwierig. Ein alternativer Vorschlag, ja. Und zwar möchte ich da gerne nochmal auf das Gespräch von Kicker Meets the Zone mit Christian Streich verweisen. Das habe ich an dieser Stelle schon mal getan. Da wird der Finanzvorstand vom SC Freiburg zitiert. Und der hat ja damals diesen Vorschlag gebracht mit dem relativen Erfolg. Also mit dem ins Verhältnis setzen vom Etat und den zu Saisonende zu Buche stehenden Punkten.
Ja.
Um also eine Relation von dem zur Verfügung stehenden Geld und zum daraus resultierenden sportlichen Erfolg zu schaffen.
Beziehungsweise, ganz kurz, ich glaube, er meinte vom eingesetzten Geld. Nicht das, was zur Verfügung steht, sondern das, was fürs Personal auch eingesetzt wird.
Das wollte ich, ja, okay, habe ich ungeschickt ausgedrückt, aber das meine ich. Genau, also das meint, soweit habe ich es auch verstanden, ja, genau. Und das, finde ich, ist eine super spannende Idee. Und das soll nicht darum gehen, dass nachher der relativ am meisten Erfolg hat, deutscher Meister wird. Aber der relativ am meisten Erfolg hat, könnte theoretisch auch am meisten partizipieren an den TV-Erlösen. Oder man könnte das zumindest berücksichtigen als eine der Säulen. Es müsste ja gar nicht nur danach verteilt werden. Das ist auch zu kurz gedacht, aber man könnte das als eine Säule machen und vielleicht 20% danach verteilen.
Ey, was ist das für ein überragender Vorschlag, bitte? Den sportlichen Erfolg in Relation zum eingesetzten Geld zu setzen.
Es wundert mich, dass das nicht diskutiert wird, wirklich. Nee, das ist so eine gute Idee.
Ich verstehe es auch nicht. Also, ich meine, klar, der Finanzvorstand vom SC Freiburg schlägt es vor, weil der SC Freiburg eben am effizientesten arbeitet. Also,
natürlich.
Also genau. in der letzten Saison beispielsweise war der SC Freiburg Achter, hat aber nur am 16. meisten Geld ausgegeben. Ja. Also, was Geldausgabe angeht, Abstiegsplatz. Aber 8. Tabellenplatz. Genau. Und Werder Bremen war letzter, Tabellenplatz 16, hat aber am 9. meisten Geld ausgegeben, hinter Schalke 04, bei denen sieht die Bilanz auch verheerend aus. Und dieses effiziente Arbeiten, das ist ja sportlicher Erfolg, das sagt sogar noch viel mehr aus, wie gut ein Verein gearbeitet hat, als der reine Tabellenplatz. Das sollte definitiv eine ganz zentrale Säule sein, meinetwegen auch zu 50%. Darüber entscheiden, wie die Gelder verteilt werden. Ich finde den Vorschlag überragend und das sollte auf jeden Fall gemacht werden.
Ich finde auch, dass es gemacht werden sollte. Ich würde es aber auf ein Mehrere-Säulen-Prinzip machen. Auch alleine schon irgendwie, um Leistung auch weiterhin zu belohnen, was einfach nur die Abschlusstabelle angeht. Also sagen wir mal, man könnte einen Teil vom Kuchen wirklich nach der aktuellen Regelung nach der 5-Jahres-Wertung machen. Nicht 70%, wie wir das gerade machen, sondern vielleicht 20 oder 25 oder meinetwegen 30. So in dieser Größenordnung. Ein Teil vom Kuchen danach. Ich finde es auch ganz wichtig, einen Teil vom Kuchen nach der Nachwuchsarbeit zu verteilen. Finde ich, ist ein super wichtiger Ansatz. Mit 2 oder meinetwegen 4% wird der total stiefmütterlich behandelt. Also das ist ja lächerlich wenig im Vergleich. 2% von 1,1 Milliarden ist immer noch sau viel Geld. Aber gemessen am Gesamtkontext ist es ja halt, 2% sind 2%.
Ja.
Das könnte viel stärker rausgearbeitet werden. Nachwuchsarbeit könnte sich viel mehr lohnen für die Vereine. Und das würde natürlich auch dem deutschen Fußball gut tun. An der Stelle auch nochmal ein Seitenhieb an den DFB. Also das würde auch der Nationalmannschaft gut tun, zum Beispiel. So, und dann könnte man immer noch den relativen Erfolg einbauen.
Ja, genau. Finde ich genauso. Beispielrechnung von mir. 10% der Einnahmen über die Einsatzminuten von U23-Spielern, eben die Nachwuchsarbeit, 20% über den relativen sportlichen Erfolg, also wie effizient die eingesetzten Mittel sich in sportlichen Erfolg verbucht haben. 20% über den Tabellenplatz, also den sportlichen Erfolg, wie er bisher behandelt wird. Und die Hälfte des Geldes paritätisch. Meinetwegen kann man auch an den Prozentsätzen noch was drehen und auch vielleicht 40% über den Tabellenplatz ausschütten. Aber das sind so die vier Säulen, die meiner Meinung nach mit eingebracht werden sollten. Man kann darüber sprechen, ob auch noch die Einschaltquoten mitentscheiden oder die Anzahl der Ticketverkäufe, wie es in anderen Ländern der Fall ist. Aber irgendwann wird es vielleicht auch zu kompliziert.
Das fände ich tatsächlich aber noch wirklich wichtig. Und das steht auf meiner Liste auch noch drauf. Ich würde gerne noch Vereine, die quasi attraktiv sind, also Vereine, die viele Fans mitbringen, weil letztlich das sind ja die Leute, die nachher die TV-Abos kaufen, die haben das Sky-Abo, die haben das DAZN-Abo, die was weiß ich, so. Das sind die Leute, die letztlich unterm Strich gedacht die TV-Gelder bezahlen und das entsprechend deren Votum, also was gucke ich mir eigentlich an, einfließt in die Frage, wer kriegt wie viel TV-Geld, finde ich eigentlich nur richtig. Vereine werden damit indirekt sogar ja auch für gute Fanarbeit belohnt.
Ja.
Fände ich eigentlich wichtig. Muss ja nicht viel sein. Was weiß ich, 10%. Also, was heißt nicht viel, 10%? Wie gesagt, bei 1,1 Milliarden, das ist schon sehr viel Geld. Aber vom Prinzip her, das muss ja am Gesamtkuchen nicht viel sein. Trotzdem finde ich, das hat eine Daseinsberechtigung. Also, diese Überlegung finde ich richtig gut.
Ja, das eigentlich hast du recht. Das stimmt schon. Und da könnte man dann die Einschaltquoten nehmen und die Ticketverkäufe auch, beides, so wie es auch in Spanien der Fall ist. Und dann hätte man einen Kuchen, der sich zusammensetzt aus der Qualität der Nachwuchsarbeit, aus der Anzahl der Fans, aus dem absoluten sportlichen Erfolg, aus der Qualität der eingesetzten Mittel und ein Teil wird einfach auf alle Vereine gleichmäßig verteilt. So, dann wird alles honoriert, was in irgendeiner Art und Weise wichtig ist, finde ich. Die Gelder sind super fair verteilt. Ein Verein wie Bayern München wäre immer noch weit oben bei der Verteilung der TV-Gelder, würde natürlich weniger kassieren als bisher, aber schlussendlich ja auch nur davon profitieren, weil die Liga ein bisschen spannender wird, zumindest langfristig gesehen. Also ich verstehe nicht, warum das Prinzip so bleibt, wie es ist. Offensichtlich, bis auf ganz kleine Änderungen, warum man da nicht wirklich grundlegend was dran macht.
Es kommt mir auch so vor, als wäre das in der aktuellen Debatte zu kurzfristig gedacht. Man muss aber auch sagen, wenn du oder ich in der Verantwortung wären, das zu entscheiden, ich glaube, wir würden das alles nochmal ganz anders sehen. Weil natürlich die äußeren Einflüsse, die dann auf jemanden einwirken, das ist ja auch, du hast ja wirklich eine verantwortungsvolle Entscheidung, die hier zu treffen ist. Ne? Also für den Fußball in Deutschland für die nächsten 4 Jahre ist das ja eine wegweisende Entscheidung.
Ja klar, und natürlich muss man sagen, wir reden hier aus einer interessierten Fansicht heraus. Uns fehlen natürlich auch Einblicke und wir sind in keiner verantwortlichen Position. Also klar, es ist schon was anderes, ob wir jetzt da einfach so drüber quatschen und uns wohl ein bisschen mit dem Thema auskennen, aber mehr eben auch nicht, in Anführungsstrichen. Und andere Verantwortliche da seit Jahren mit beschäftigt sind.
So, genau so ist es. Und trotzdem, wenn man jetzt zugrunde legt, das ist eben das aktuelle Verteilungsmodell und ein Konzept, wie wir es eben gerade mal kurz einfach lose durchdacht haben, auf verschiedene Säulen gestützt. Wenn man sich das anguckt, von dem Konzept, das eben so vielseitiger wäre, wie wir es eben gedacht haben, davon würden ja 3/4 aller Vereine aus der ersten und zweiten Bundesliga profitieren. Denn wenn du den obersten 6 Clubs oder meinetwegen der oberen Hälfte der ersten Liga da an der 5-Jahres-Wertung am absoluten sportlichen Erfolg einfach sägst, der Rest der Liga profitiert davon und in der zweiten Liga sowieso. Die profitieren alle davon. Theoretisch müsste es so einfach sein, eine Stimmmehrheit dafür zu schaffen.
Ja, theoretisch schon. Aber auch bei den kleineren Vereinen gibt es ja durchaus Stimmen dagegen. Der Präsident von Holstein Kiel beispielsweise, der auch im DFL-Präsidium sitzt und eben dann auch mitentscheidet, der spricht sich auch dagegen aus, etwas zu ändern. Und zwar mit dem Argument, dass es ab der kommenden Saison ja zu Mindereinnahmen kommt. Es gibt keine Mehreinnahmen, die verteilt werden müssen, sondern der Kuchen wird ja für alle kleiner. In den letzten 4 Jahren gab es ja mehr Geld aus der TV-Rechtevermarktung und Corona bedingt eben jetzt weniger. Und deswegen plädiert er dafür, dass sich eben möglichst wenig ändert, um Planungssicherheit zu schaffen.
Genau, da muss man vielleicht dazu sagen, dass diese Vergabe von dem Rechtepaket für die nächsten 4 Jahre etwa 200 bis 300 Millionen Euro auf 4 Jahre gesehen weniger eingebracht hat als das Rechtepaket der letzten 4 Jahre bis zur laufenden Saison. Das heißt, auf 4 Jahre gesehen sind etwa 200 bis 300 Millionen Euro weniger unter den 36 Clubs der ersten und zweiten Liga zu verteilen. Das stimmt natürlich, das ist weniger Geld und das fordert sicherlich auch eine Umplanung, ein Umdenken in gewissen Teilen. Aber auch das ist jetzt nicht der ganz große Coup. Also es ist nicht so, dass da plötzlich der Geldhahn zugedreht wird. So, es verändert sich ein bisschen was, man muss ein bisschen mehr planen, ein bisschen sparsamer sein. Vielleicht kann man sich einen großen Transfer nicht leisten oder Investitionen X gerade nicht machen. Aber im Großen und Ganzen bewegt sich der Etat ja in derselben Größenordnung. Von 4,67 Milliarden, glaube ich, auf 4,4 Milliarden für die 4-Jahres-Zeiträume.
Ja, genau. Also groß ist der Unterschied nicht. Also von letzter Saison oder von dieser Saison zu nächster Saison wird es schon einen kleinen Drop geben. Aber ja, da würde man ja Mittel und Wege finden. Man könnte beispielsweise diese Umstellung des Systems Schritt für Schritt machen, sodass die größeren Vereine quasi abgefedert werden. Also ich kann das verstehen, dass er das sagt, aber ich denke nicht, dass das ein Grund ist, das alles so zu lassen, wie es ist. Und das sehen ja die 14 Vereine, die das Positionspapier verfasst haben, offensichtlich genauso.
Ich finde sogar, dass das noch ein bisschen zu kurz gedacht ist, aber ich will dem Herrn Schneeklot vom Holstein Kiel da auch nicht zu nahe treten. Es kommt mir nur so ein bisschen so vor, als wäre das zu kurz gedacht, denn eingangs hast du ja völlig zu Recht dargelegt, dass für die großen Clubs die TV-Erlöser nur ein kleinerer Anteil am Umsatz sind als für die kleinen Clubs. Das heißt, die Clubs, die dieser Corona-Drop in der Vermarktung jetzt wirklich trifft, dass die jetzt sagen, ja, aber der Gedanke kommt zur Unzeit, also weil es ja gerade eine Krise ist, sollten wir jetzt gerade nicht an der Verteilung drehen. Hey, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Also wenn es irgendwann einen guten Zeitpunkt gab, das anzugreifen, weil die Verteilung einfach ausbaufähig ist, ja dann doch jetzt. Also besser wird es ja nicht. Wenn es jedes Jahr mehr Geld gibt, also wenn die Vermarktungserlöse nach der Corona-Pandemie, wird das ja wieder steigen. Es wird ja wieder mehr werden, potenziell. Mhm. Vorausgesetzt, die Liga bleibt spannend. Also vorausgesetzt, es gibt ein Zuschauerinteresse. Sagen wir mal, es gibt ein Zuschauerinteresse. Dann steigt der Vermarktungserlös ja wieder. Dann gibt es trotzdem jedes Jahr für die Clubs mehr Gelder. In jeder rechte Transfer- oder in jeder rechte Vermarktungsperiode werden höhere Erlöse erzielt. 4,4 werden dann 4,8 Milliarden und dann irgendwann 5,2 Milliarden, was auch immer. So, es wird also immer mehr Geld, das auf dieselben 36 Clubs aufgeteilt wird oder auf die 36 Clubs in der ersten und zweiten Liga. Wenn ich also quasi gesagt kriege, naja, das Verhältnis ist vielleicht nicht ganz fair, aber trotzdem kriege ich nächstes Jahr 2,5 Millionen Euro mehr in meinem Etat. Ja, es ist eine schwierige Position, um daraus irgendwie einen Umbruch anzustoßen. Aber aus dieser Situation, die wir gerade haben, das ist ja im Prinzip perfekter Mutterboden, um so eine Umwälzung mal voranzutreiben. Und insofern kann ich super gut verstehen, dass genau jetzt in dieser Phase die Frage danach aufkommt. Kann ich super verstehen.
Ja, perfekter Mutterboden, sehr schön formuliert.
Ja, dankeschön.
Ja, ich sehe es ja ähnlich. Und ich denke, man sollte was tun. Ich hoffe, dass man vor allem den Vorschlag, der da vom Finanzvorstand von Oliver Leki des SC Freiburg eingebracht wurde, dass man den irgendwie berücksichtigt. Ich bezweifle es gerade nach der Meldung der Sportbild heute, dass sich nur sehr geringfügig was ändert. Aber ich würde es mir wünschen. Absolut.
Okay. Ja, wir haben euch auch mal gefragt, liebe Hörer, was ihr denn davon haltet. Und haben quasi nur ganz grob dargelegt, wie das aktuelle Modell ist und ob es geändert werden sollte oder nicht. Also haben diese aktuelle Diskussion kurz bei Instagram vorgestellt und haben dann zur Abstimmung gebeten. Und da haben sich 13 von euch dafür ausgesprochen, ja, an der Verteilung der TV-Erlöse zu drehen, sage ich jetzt mal, da was dran zu ändern. 3 von euch sind aber dafür, dass das bisherige System weiter bestehen bleibt und finden das gut.
Ja.
Also relativ eindeutig auch, muss ich sagen.
Ähnlich wie bei unserer Frage zur Nations League. Der Grundtenor ist klar und ich hätte es mir auch nicht anders vorstellen können. Also selbst die Fans großer Vereine, die ich kenne, also ich habe halt schon echt viele Dortmund-Fans in meinem Bekanntenkreis, ein paar Bayern-Fans, die sehen es eigentlich alle so. Obwohl der eigene Verein darunter ja zunächst mal leiden würde, weil er ein paar Millionchen weniger zur Verfügung hätte.
Das denke ich auch. Gut, Dennis, das war eine relativ komplette Folge zum Thema TV-Vermarktung. Was meinst du, wollen wir die Folge abpfeifen?
Ja, ich denke, wir können abpfeifen. Und bevor wir es vergessen, möchte ich nochmal darum bitten, uns Feedback zu geben, Vorschläge für neue Folgen. Dafür sind wir immer offen. Schreibt uns bei Instagram, Facebook, privat, wo auch immer. Ich denke mal, die meisten unserer Zuhörer sind auch immer noch Bekannte von uns. vielleicht eine Bewertung bei iTunes abgeben, auch damit helft ihr uns abonnieren. Darüber würden wir uns freuen.
Ansonsten noch eine zweite Sache in eigener Sache. Wir haben unser Konzept noch ein bisschen modifiziert und werden jetzt jeden Dienstag eine Umfrage in unserer Instagram-Story haben, in der wir zur aktuellen Folge eine Frage stellen. Wenn ihr also mitwirken wollt, wenn ihr in unserer Umfrage eine Rolle spielen wollt, in unserer Instagram-Story findet ihr das. Bei Instagram sind wir die Zukunft des Fußballs. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören und wünschen eine schöne Woche. Wir sind nächste Woche wieder da und bis dahin alles Gute, bleibt gesund.
Ciao, ciao.
Und Abpfiff.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.